Also jetzt warte ich auf Anregungen.
Ich habe eine Sache überhaupt nicht verstanden, und zwar auch mit der Globalisierung die Menschenrechte auch abhanden kommen, weil eigentlich sind die Menschenrechte ja erst entstanden, als sich die nationalen Staaten auch zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir brauchen was, was über den nationalen Staat hinausgeht, und das sind eben die Menschenrechte. Und eigentlich, also wenn man die Leute, die Milosevic eben vor dem Internationalen Gerichtshof eben auch angeklagt wird, oder wenn ich einfach in einem Land bin, wo meine Menschenrechte nicht gewahrt werden, dann kann ich eben gerade dieses Land verlassen und irgendwo sagen, also ich, meine Würde wird in dem Land, kann halt, wird nicht geachtet und ich kann woanders hingehen eigentlich. Und eigentlich sind die Menschenrechte ja was, was gerade eingefügt wird, dass es etwas gibt, was außerhalb aller Nationalitäten existiert.
Also historisch war es nicht so. Und ich glaube jetzt im Grunde auch nicht. Es war nämlich so, dass die Menschenrechte als gesellschaftliche Realität sich langsam entwickelt haben. Und zunächst einmal als Rechte der Aristokratie im Grunde, also eben in der aristokratischen Verfassung der nordischen Staaten in erster Linie. Und dann erst in dieser allgemeinen Form von der Französischen Revolution und der Amerikanischen Revolution. Und dann muss man auch sehen, wie die formuliert worden waren im Grunde. Die wurden formuliert folgendermaßen, dass diejenigen, die unter einem Gesetz leben, müssen auch Fähigkeit, also müssen dazu bereit und fähig sein, diese Gesetze zu beeinflussen bzw. zu gestalten. Das war die Forderung. Ja. No taxation without participation. Ja, no. Und das ist eben der Punkt. Das heißt, auf dem Territorium, auf dem die Gesetze gelten, die Bevölkerung dieses Territoriums, die diese Gesetze ausführen soll, muss die gestalten. Und wir haben dadurch im Grunde, und das sagt Agamben, nehmen wir deutsche nationalsozialistische Blutenbodeninitiative. Also Blutenboden. Was ist Blutenboden? Das ist der klassische demokratische Prinzip. Das heißt, wer ist der Bürger, der auf dem Territorium lebt und von der Familie, in der Familie geboren ist, blutmäßig gehört zu dieser Nation. Da haben wir diese Verbindung zwischen Nation, die übrigens nicht ethnisch verstanden, von Anfang an, und einem bestimmten Territorium. Und wir haben gleichzeitig diese Vorstellung, die da geboren sind, das heißt durch Blutenboden verbunden sind, das heißt durch Blutenboden ein Gesetz tradieren, ja, entweder familiär tradieren oder territorial tradieren, müssen auch fähig sein, dieses Gesetz zu gestalten. Ja, das ist das demokratische Prinzip. Nun, die Erweiterung dieses Prinzips außerhalb der nationalen Staaten hat nie richtig funktioniert. Sie sagen jetzt internationale Menschenrechtsordnung. Die Forderung der Menschenrechte war eine rein politische Forderung, gerichtet im Kalten Krieg gegen die kommunistischen Staaten. Ja, und das war eben diese Polemik. Auf der einen Seite sogenannte politische Rechte im Westen und auf der anderen Seite sogenannte ökonomische Rechte im Osten. Ja, das heißt zum Beispiel, warum in der Zeit des Kalten Krieges niemals eine Menschenrechtskonvention in einem ausreichenden Maßstab genommen wurde. Weil die Kommunisten haben immer gesagt, also von der östlichen Seite, Recht auf Arbeit, Recht auf die minimale ökonomische Bedingungen und so weiter. Der Mensch, der nicht arbeitet, also Arbeitsloser, hat keine Rechte und so weiter. Und der Westen hat immer gesagt, das sind die ökonomische Rechte werden geregelt durch das ökonomische System. Wir sprechen über die politische Rechte ist was ganz anderes, ökonomische Rechte. Und diese Geschichte über die ökonomische Rechte und politische Rechte, die ging ja 50 Jahre lang. Jetzt, wenn man aber diese Menschenrechtskonventionen hat, und sie sagen jetzt Milosevic und so weiter, dann ist es ein Witz, letztendlich. Weil wer soll diese Menschenrechte durchsetzen? Internationale Organisationen wie Ungarn. Aber da sitzen mehr als 80% Staaten mit nicht-demokratischen Verfassungen, wo die Menschenrechte eigentlich nicht beachtet werden. Wie kann man einer Organisation Menschenrechtsverteidigung zutrauen, bei der ja die absolute Mehrheit in der eigenen Verfassung keine Menschenrechte hat? Jetzt geht man weiter. Die Verhaftung der Kriegsverbrecher. Die Kriegsverbrecher sind nur diejenigen, die die Kriege verloren haben. Wer ist der Kriegsverbrecher? Die Kriege gewonnen haben, die waren nie Kriegsverbrecher. Was ist aber auf Kriegsverbrecher? Ist der Hiroshima Kriegsverbrecher? Kann sein. Alle, die je verurteilt worden waren, hatten nur ein Verbrechen begangen, die haben den Krieg verloren. Das wird bestraft, wie inklusive Milosevic. Haben Sie vorgestellt, dass Milosevic zum Beispiel den Krieg nicht verloren hat? Wäre er je angeklagt, nie im Leben. Er hat alle diese Daten, Vereinbarungen unterschrieben, aufgrund der er dann verhaftet wurde. Das muss man auch sehen. Ja? Die Grundlage für die Verhandlung von Milosevic sind Datenverträge. Datenverträge sind gültig, weil da sein Unterschied steht. Wir haben also eine Situation, die rechtlich gesehen mehr als problematisch zu sein scheint. Und was wir als Menschenrechte dann international ansehen, das ist etwas, was letztendlich mit Gewalt von den Staaten zustande gebracht wird, wie NATO und so weiter, die auftreten als Repräsentanten dieser Menschenrechte. Und es ist aber fragwürdig. Weil auf der einen Seite, sie setzen diese Rechte durch, auf der anderen Seite, sie verletzen die gleichen Rechte dadurch, dass sie diese durchsetzen. Und das ist gerade die Situation, die Agamben im Grunde beschreibt. Wir haben im Grunde, was ist ja die Verhaftung von Milosevic? Ist es Erfüllung eines humanitären Anliegens? Der Mann ist wirklich ein Schwein, ja. Kann man nicht sagen. Hat man kein Mitleid mit ihm. Klar. Auf der anderen Seite, solche Schweine, in anderer Situation, die sie nicht verlieren, leben nach wie vor wunderbar. Ihnen passiert ja auch nichts. Und die Verhaftung von Milosevic war ja eine unglaubliche Verletzung der aller Rechte, die man sich überhaupt vorstellen kann. Weil das war eine Geheimoperation, die von niemandem gedeckt worden ist. Und zwar auf dem Territorium eines Staates, Serbien, das schon zu dieser Zeit als international anerkannte Demokratie galt. Also nicht in der Zeit, wo der Serbien Feind war, sondern in der Zeit, als niemand bestritten hat, dass die verfassungsmäßige Organe sozusagen demokratisch zustande gekommen sind. Und diese verfassungsmäßigen Organe haben diese Verhaftung nicht zugestimmt. Weder Parlament noch serbische Gerichte haben dem zugestimmt. Dosen wurde verhaftet und sozusagen aus der Serbien weggenommen. Ich habe kein Mitleid mit ihm, aber ich meine, das ist eben die Situation, die ergangen beschreiben. Das ist eine Situation, wo man zwischen Recht und Fuhren gewandt, strukturell nicht unterscheiden kann. Ja, man kann nicht sagen, was es war.
Und was ich überhaupt nicht verstehe, ist, warum man einfach, also okay, natürlich ist die Situation nicht ideal mit den Menschenrechten, das ist völlig klar, aber warum man dann direkt daraus schließt, dass mit zunehmender Globalisierung ist dann, dass die Menschenrechte ganz abgeschafft werden, anstatt zu sagen, okay, wir müssen also die Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, dass eventuell neue Formen von Menschenrechtswahrung und Durchsetzung und vielleicht auch Definition stattfinden. Weil ich bin zumindest der Meinung, dass eigentlich die meisten Menschen doch ein Grundverständnis haben von Menschenrechten, von unveräußerlichen Rechten und auch ein Interesse haben, dass diese gewahrt bleiben. Also dass ich eben nicht irgendwo hingehe und auf offener Straße einfach erschossen werden kann, ohne dass derjenige dafür zur Rechenschaft gezogen wird. Das ist ja eigentlich doch eines der Grundbedürfnisse der Menschen.
Ja, aber Grundbedürfnisse, das ist nicht unbedingt so, weil Sie formulieren das als Sicherheit eher als Menschenrechte. Ich glaube, Menschenrechte werden nicht diktiert durch das Verlangen der Sicherheit, sondern das Verlangen der gesetzlichen Möglichkeit, auch Veränderungen durchzusetzen, aber davon unabhängig. Es ist ganz klar, dass wenn wir Menschenrechte, so wie wir die Menschenrechte traditionell verstehen, das heißt, als politischer, also dass jeder Mensch hat einen politischen Körper. Ja, wie gesagt, das war im Blut und Boden verankert, immer. Hat er nicht nur einen physischen, sondern einen politischen Körper. Dieser politische Körper ist geschützt und sein physischer Körper ist mitbeschützt. Ja, das ist klassische Vorstellung von Menschen. Als L'homme et citoyen, eigentlich citoyen et l'homme, jetzt. Diese Situation weltweit herzustellen, bedeutet nichts anderes, und das hat Antonio Negri völlig recht, ja, wenn er das in seinem Imperium schon hat. Das bedeutet die Schaffung eines imperialen Weltstaates. Durch die Schaffung eines imperialen Weltstaates können wir tatsächlich so etwas wie ein 1:1 Mensch mit der Citoyen weltweit gleichsetzen. Diese Gleichsetzung, wenn Sie sagen Menschenrechte weltweit, bedeutet letztendlich nichts anderes als Verstaatlichung der Erde. Und Verstaatlichung der Erde bedeutet nichts anderes als die Vollendung der Globalisierung durch die Schaffung eines Weltimperiums. Gut. Wenn man das unter dieser Perspektive sieht, wir haben eine große Geschichte, und da hat Negri auch recht, eine große Geschichte des imperialen Denkens. Und er sagt ja auch zu Recht, dass das Imperiale kolonialistisch, wenn man will, ist das, was wir eigentlich deep in our hearts begrüßen. Weil das Imperium ist eben diese Garantie der universalen Menschenrechte, die einzige reale Garantie, diese imperiale Macht. Nur, die Geschichte der imperialen Macht, wie wir sie erlebt haben bis jetzt, war eine blödsinnige Geschichte. Und alle imperialen Projekte der Weltherrschaft sind gescheitert. Man kann ja sicherlich sagen, dass irgendwann vielleicht bestimmte imperiale Projekte doch geschaffen werden. Dazu aber, auch wenn es technisch, militärisch möglich wird, dass irgendwann das, was Russland nicht geschafft hat, was Rom nicht geschafft hat, was Deutschland nicht geschafft hat unter Nazis, was vielleicht auch Amerika nicht schafft, vielleicht eine imperiale Macht schafft, ja, gerichtet einen Weltstand, wo dann die Bürgerrechte und Menschenrechte garantiert werden. Ich glaube schon, die werden dann früher oder später. Dann haben wir aber folgendes Problem. Da haben wir erst das Problem, das hier beschrieben wird. Das heißt, die Situation, wo die Definition des Menschen von der Definition des wirklichen Subjekts schon gar nicht mehr erscheint. Wo die Naturordnung mit gesetzlicher Ordnung identifiziert wird. Wenn der Mensch als Gattung ja, generell gleichzeitig Subjekt der Rechtsordnung sein wird, dann stellt sich die Frage, was ist Mensch? Ist der Klon ein Mensch? Ist das ein Mensch? Ist jenes ein Mensch?
Ja. Man müsste dann sagen, dass es die Gattung Mensch noch gar nicht gibt.
Bitte?
Man könnte ja auch sagen, dass es die Gattung Mensch noch gar nicht gibt.
Eben. Aber die, wir haben aber interessanterweise gerade im Falle eines Weltstaates, und das hat Foucault übrigens bemerkt, schon relativ früh, eine biologistische, nur biologistische Bestimmung dessen, was ein Bürger ist. Bürger ist der Mensch. Es ist im Grunde ein Menschenrassismus, ja, was da im Endeffekt entsteht. Das heißt, auf der biologischen Grundlage wird definiert, was der Mensch ist, und der Mensch kriegt in diesem Imperium Bürger. Es ist eine nicht uninteressante und eine problematische Konstellation. Wie problematisch sie ist, zeigen zum Beispiel Filme. Da war so eine geniale Parodie auf diese Idee von Verhoeven. Ich weiß nicht, ob Sie gesehen haben, ein Starship Troopers. Der Film ist ziemlich untergegangen. Ja, haben Sie gesehen?
Leider, leider.
Also es ist ein genialer Film. Weil der Film ist die Antwort auf diese Frage. Das ist eine. Ja, das ist eine. Durch und durch humanitäre und durch faschistische Gesellschaft. Ja. Alles sind gleich, unterdrückende Frauen abgeschafft, unterdrückende Nicht-Weißen abgeschafft, Rasse und so weiter, Unterschiede spielen keine Rolle, Geschlechtsunterschiede spielen keine Rolle, alle haben Zugang, gleicher Zugang zu Bildung und so weiter, alle sind glücklich, alles ist wunderbar, nur es ist durch und durch faschistische Gesellschaft. Die alleine von der Gewalt lebt. Und das ist eben, es ist eine geniale Parodie auf diese Idee des absoluten Menschenrechts. Weil das ist das, was rauskommt.
Ja, vielleicht könnte man sich auch, wenn man jetzt irgendwie so ein bisschen so Träumerle ist wie ich, eher die Raumschiff-Variante irgendwie sich vorstellen, wo sie eigentlich auf ihren Forschungsreisen die ganze Zeit nichts anderes zu tun haben, als das Leben zu finden und die Rechte dieses Lebens halt zu wahren. Und sie stehen halt also ständig vor dieser Frage und sehen das eben auch als einen Prozess. Also es gibt zum Beispiel eine Folge, wo das Raumschiff, weil es schon so komplex ist, ein Kind kriegt, also ein neues kleines Raumschiff erzeugt und sie dann der Meinung sind, sie müssen dieses kleine Raumschiff jetzt einfach ziehen lassen, weil das ist jetzt neues Leben und wir sind eben verpflichtet, dieses Leben auch eben als Leben zu schützen und dürfen es nicht einfach platt machen.
Das ist auch eine zweite Möglichkeit. Also Raumschiff Enterprise, wir haben zweimal geredet, bin ich einverstanden, das ist Starship Troopers oder Raumschiff Enterprise. Raumschiff Enterprise.
Was? Sie unterscheiden zwischen Starship Troopers oder Raumschiff Enterprise?
Ja, ich denke, das sind zwei Visionen.
Die Option ist in Starship Troopers auch schon enthalten, weil irgendwie der Wissenschaftler ja ganz am Schluss ja auch feststellt, als er so die Hand auflegt am Brainbug, irgendwie so, ich glaube, er hat Angst. Ja. Also so praktisch, wo so ein Verständnis da ist dafür, dass die doch okay sind, weil man kann sich ja auch fühlen irgendwie so. Also so
ja, praktisch. Aber, ja, das ist klar. Aber was wir gemeint haben, was anders? Raumschiff Enterprise ist die ganze Idee, ist die absolute Abschaffung aller Menschenrechte schlechthin. Weil was sind die Menschenrechte? Menschenrechte ist Situation, in der der andere wird als Subjekt der Handlung angesehen. Im Raumschiff Enterprise sind nur die Mitglieder der Raumschiff Enterprise Subjekte der Handlung, alle anderen sind Objekte der Handlung. Es ist ganz klar, dass ihre Handlung eine gute ist. Aber sie steht ja in der Tradition von Kindern oder, sagen wir, Robin Hood. Ja? Das heißt, sie sind gute Kriminelle. Ja, es gibt eine Figur des guten Kriminellen. Ja? Das ist eben derjenige, the most violent. Ja? Und die sind the most violent. Ja? Die haben die größten Waffen und sie handeln sozusagen am effektivsten in der Vernichtung der Feinde. Ja? Sind the most violent. Das ist die Pindar-Figur. Dieser most violent setzt den Nomos durch. Ja? Das heißt die gute Handlung als Herkules. Ja? Oder man kann sagen, als Robin Hood oder Osama bin Laden, das haben Bin Laden ist auch Robin Hood, ja, gewissen. Oder als, ich weiß nicht, da gibt es ja in jedem amerikanischen Film so Korsaren, ja. So gute Korsaren. Da war dieser, wie heißt das, Schiller? Das ist Schiller, das ist der. Wo der gute Bandit sozusagen, wie hieß es denn? Das ist eine andere Hoffnung, dass der gute Bandit positive Kriminelle die moralische Probleme löst, die sozusagen Citizenship und Bürgerschaft und so weiter nicht lösen können. Die sozusagen Ausnahmefall für das Gute schafft. Ja, weil das Gute ist auch ein Ausnahmefall. In einem Regelfall siegt der Gute niemals. Das Böse, weil indem ich generell den Sieg des Bösen verhindere, durch die Gesetzgebung, und das ist das Frustrierende bei jeder Demokratie, verhindere ich gleichzeitig und im gleichen Maßen den Sieg des Guten. Ja, ich verhindere den Sieg generell. Und da ich generell den Sieg, Endsieg verhindere, verhindere ich auch Sieg und Endsieg des Guten, genauso wie Endsieg des Bösen. Und so alles bleibt in der Schwebe und irgendwie unbefriedigend, frustrierend. Ja. Und der Raumschiff Enterprise ist eben dieser Ausnahmefall des Guten. Aber Ausnahmefall des Guten unterscheidet sich in nichts vom Ausnahmefall des Bösen. Ja. Das sind zwei Ausnahmefälle, die nur ihre Bewertung ist ja rein subjektiv. Und Raumschiff Enterprise ist auch ein Modell, genauso wie Starship Troopers. Ein Modell, aber nicht ein imperiales Modell der Angleichung der Bedingungen unter einer faschistisch-demokratischen sozusagen Regelung, sondern Schaffung einer Ausnahmetruppe, die kriminell agiert, also die Leute einfach umbringt, und ich weiß nicht lesen, um das Gute zu erreichen, auf ihre eigene Verantwortung und folgend ihrem eigenen Gewissen und Rechtsvorstellungen, mit denen allerdings die Vorstellungen des Publikums, also der Fernsehpublikums, weitgehend übereinstimmen. Ja, könnte aber auch anders sein. Beide Modelle, ich bin Gegner keiner von diesen Modellen. Ich mag beide Filme sehr. Ich würde nur sagen, dass beide Modelle tragen die Tatsache der Rechnung, dass wir tatsächlich das ergangene Recht haben. Ja? Also in dem Sinne. Dass eine gewisse Identifizierung oder Unterscheidung zwischen Naturgesetz und Gesetz schlechthin eintritt, wenn man beginnt, globalistisch, intergalaktisch und so weiter zu denken. Das heißt, wo diese politische Bestimmung des Menschen eine biologische Bestimmung, was tendenziell der Fall ist in der Moderne, sowohl philosophisch wie auch politisch, sozusagen Vorrecht abgibt. Dass der Mensch nicht mehr politisch, sondern biologisch als ein Organismus bestimmt. Übrigens, das heißt, das war auch ein Film, mir gut gefallen hat in diesem Sinne, habe sogar darüber eine Sache geschrieben, das ist vergessen. Das ist vom Das Theodorum. Und da sind diese Kriminelle und sozusagen entfaltet der Kampf zwischen diesen Menschen und der Vampir. Am Ende dieses Kampfes siegen die Menschen. Und zwar ein Pärchen, ja, wie sich erinnern, die allerdings nie zum Sex kommt. Und das ist ganz klar warum, weil sie Bruder und Schwester sind. Das ist der Apollo und seine Schwester. Die töten auch mit Licht, wie es in der griechischen Mythologie der Fall ist. Und es ist ja am Ende. Und beide sind sozusagen absolut, warum siegen sie? Weil sie absolute Banditen sind. Also sie ist spontan. So einfach kriminell und er ist professionell kriminell. Alle anderen, die sterben, sind nicht total kriminell. Die sind, sie haben Leidenschaften oder sind verzweifelt oder haben psychische Probleme und so weiter. Nur er und sie haben keine psychischen Probleme. Sind einfach schlicht und einfach kriminell. Jetzt, warum aber sozusagen freuen wir uns, wenn sie sie, weil sie sozusagen die menschliche Hülle haben. Sie sozusagen gehören zur Gattung Mensch. Und die Vampire, die sie attackieren, gehören nicht zur Gattung Mensch. Aber das ist, dieser Unterschied ist ziemlich ästhetisch. Ja? Im Grunde unterscheiden sich die Helden von diesen Vampiren überhaupt nicht auf der moralischen Ebene. Ja, unsere Bekenntnis zu diesem Sieg ist rein physiologisch-ästhetisch gattungsmäßige Art. Wir freuen uns, dass die, die so aussehen wie wir, gesiegt haben über die, die nicht so aussehen wie wir, obwohl wir uns nicht freuen würden, die beiden in der dunklen Straße sozusagen zu treffen. Aber irgendwie, und das ist die Genialität des Films, also die Menschen, die im Grunde uns absolut fremd sind, und mit denen wir moralisch, im Unterschied zu Enterprise, Raumschiff Enterprise, nichts zu tun haben wollen. Trotzdem, wir identifizieren uns mit ihnen, weil sie so wie griechische Götter sind. Was heißt griechische Götter? Ja? Und je weiter, desto mehr werden sie zu griechischen Göttern. Weil sie diese Körper, weil sie einfach körperlich den Mensch vertreten. Nicht geistig, nicht psychologisch, gerade nicht psychologisch. Sondern rein körperlich, vormäßig. Und das ging.
Schlimm genug. Zeit ist abzuschaffen.
Na, kann man, ja, kann man sehen.
Ja,
auf
jeden Fall.
Kann man sehen. Das ist sozusagen, das ist so eine Linie, die von Apollo über italienische Renaissance, über Arno Brecker bis zum heutigen Tag tut. Das ist die gleiche Linie. Ja. Es gibt einen perfekten menschlichen Körper. Ein weißer, männlicher und weiblicher menschlicher Körper. Und dieser menschliche Körper muss geschützt werden. Ja. Seine Fähigkeit, seine Macht muss etabliert werden als Körper. Unabhängig davon, was in diesem Körper alles passiert und was dieser Körper denkt und so weiter. Und ich sage dir ganz spontan, identifizieren wir uns damit. Zumindest als wir den Film sehen, tun wir das. Das ist gar kein Film.
Da muss man sich dann ganz schnell den Elefantenmenschen angucken.
Ja, das ist was ich immer gesagt. Aber es ist interessant, dass alle diese Elefantenmenschen-Geschichte und so weiter. Also alle Illusionen des anderen, ja, ich war aus der 60er Jahre, vor allem ein großer sozusagen Abschaffer dieses Ganze, das ist der Tim Burton, der immer sozusagen alles, was als Befreiung und Alternativ gefeiert wird, sofort sozusagen desavouiert. wo die Menschen so Spielberg-mäßig auf die Aliens warten, auf den anderen. Und die sofort schießen sie alle ab. Mars-Attacks. Oder dieser neue sozusagen amerikanische Kurs, Revolte der Moderne aus Batman. Also das, was sozusagen Befreiens, Gestus, Tizian beschrieben wird, wird durch einen neuen Faschismus konterkariert. Ein Faschismus, der nicht im Grunde sich völlig befreit, ja, von irgendwelchen ideologischen und sonstigen Überresten. Ja, alles, was damit zu tun hat, ist nicht mehr da. Aber interessanterweise, was im Grunde bleibt, ist eine gewisse Formgebung, ja, das Humanistische schlechthin. Ja, aber Faschismus ist tatsächlich ein Humanismus. Das heißt, der Mensch wird im Mittelpunkt als Ideal gesetzt und verteidigt gegen alle Kräfte, die diesen Menschen auflösen, verformen, zu Krüppeln machen, deformieren. Es ist eine Verteidigung einer gewissen Form. Und diese Figur wird ständig wiederholt in der Massenkultur und so weiter. Durch Diät, ja, Fitness. Ja, das ist alles die Verteidigung einer gewissen Form. Das heißt, bestehen auf gewisser Linie. Ja, sie achtet auf die Linie. Ja, das ist genau das, warum es im Grunde geht. Und zwar nicht, dafür gibt es ja eben diese sehr tiefe Gründe. Und tiefe Gründe ist tatsächlich, dass die Politik zur Biopolitik geworden ist. Also an dem Moment, an dem Gattung Mensch körperlich und biologisch verstanden wird, und wir leben in einer Moderne, wo letztendlich der Mensch als Tier gesehen. Der moderne Mensch ist als ein Tier gesehen. Weil alles, was früher Politik war, Ideologie, Philosophie, Religion, ist alles nur Entertainment. Das wird nicht ernst genommen. Ernst genommen wird, dass er schläft, dass er gut fühlt, dass er sich gut ernährt. Also diese Dimension. Und an dem Moment, an dem die Gattung Mensch tierisch verstanden wird, wird tatsächlich das Gesetzliche und Naturmäßige nicht mehr unterschieden.
Also, das Thema diese Globalisierung, ich habe gibt es eine Theorie, zum Beispiel, Noam Chomsky hat darüber ein Interview gemacht, und hier in Deutschland auch Robert Kurz in Krise, in Zeitschrift Krise auch hat geschrieben, das ist diese, wie Sie gesagt haben, diese Einfachheitsprozess durch Globalisierung wird eigentlich diktiert, und die alle Lebensformen, also Lebensstil in andere Kulturen, es geht nicht nur um die wirtschaftliche Sache, sondern es ist ein letzter Versuch für ein spätkapitalistisches System, sich zu retten. Und durch diese Globalisierung und dann Diktierung von bestimmten Lebensstilen, in Ästhetik, in Philosophie, in Lebensstandards, in Definition von Grundrechten und so, wird eigentlich von dieser Krise rauskommen.
Ja, es gibt diese Theorie, aber diese Theorie scheint mir zu optimistisch zu sein. Weil die geht davon aus, immer noch, dass eine gewisse Kultur siegt. Vielleicht eine simplifizierte Kultur, man sagt ja amerikanische Kultur, amerikanische Massenkultur, Spätkapitalismus und so weiter. Ich glaube nicht, dass die amerikanische Kultur siegt. Amerikanische Kultur ist selbst weitgehend abgeschafft. Ja, wenn man nach Amerika geht, dann isst man meistens kein amerikanisches Essen. was im Endeffekt sich etabliert, auch kein Spätkapitalismus, ja, im Grunde, was sich etabliert, ist die Abschaffung jeder kulturellen Form. Eben Geltung ohne Bedeutung. Ja. Es ist keine Amerikanisierung. Es ist genauso Entamerikanisierung wie Entironisierung und Entrussifizierung und so weiter. Es ist eine Reduzierung der Bestimmung des Menschlichen auf bestimmte außerkulturelle biologische Konstanten, die die Menschheit als Gattung definieren, jenseits aller kulturellen, politischen oder sonstigen Idealen oder Vorstellungen. Ich denke, das ist eine viel, viel effektivere und im Grunde kein wirklich gesteuertes Prozess. Es ist nicht so, dass es wird vielleicht vorangetrieben, ja, aus Amerika ist mehr. Aber nicht so richtig, ja, weil Amerika ist, gut, man meint immer Amerika, auch Noam Chomsky meint Amerika. Aber Amerika ist ein sehr isolationistisches Land. Wenn man nach Amerika kommt und dort länger lebt, man merkt, wie die amerikanische Kultur, erstens, sie ist viel traditioneller als die europäische. Das Niveau sozusagen der Höflichkeit, der Etikette, der Bildung auch in der amerikanischen Akademie ist mit der europäischen nicht zu vergleichen. Ja, es sind viel mehr im 19. Jahrhundert. Wenn man nach Harvard kommt oder Yale, man ist versetzt ins europäische 19. 18. Jahrhundert. So etwas findet man in Europa nicht. Mit diesen alten Häusern, mit indischen so Geschichten, wo die Leute zusammen dann singen oder mit 100 verschiedenen Utensilien essen, ja, sogar wenn sie frühstücken und so weiter. So etwas gibt es ja in Deutschland zum Beispiel nicht, also sogar in Frankreich nicht. Wir sind viel simplifizierter als Amerika. Und es ist eine sehr geschlossene Gesellschaft. Die Gesellschaft ist immer aber provoziert von außen. Ja? Sie werden immer provoziert, weiterzugehen. Sie haben kein Interesse an der Außenwelt. Wenn man Amerikaner spricht, das ist eine sehr narzisstische Kultur, sich überhaupt nicht interessiert, für was in der Welt passiert. Überhaupt nicht globalistisch. Es ist wahrscheinlich am wenigsten globalistische Gesellschaft überhaupt. Aber sie fühlen sich ständig bedroht und zunehmend bedroht. Und sie wollen sich schützen. Und diese schützen, 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 mehr schützen, mehr schützen, mehr schützen. Und je mehr werden sie sich schützen, je mehr werden sie bedroht, je mehr werden sie bedroht, je mehr werden sie schützen. Und so entfaltet sich das alles. Und zwar gegen ihren Willen. Sie interessieren sich nicht dafür. Haben keine Ahnung.
Ja, aber ich habe nicht gemeint, nur amerikanische, sondern westliche allgemein. Das durch eigentlich nach der modernen Zeit hat schon angefangen, und hat bestimmte Stil und hat bestimmte Definition von Menschen und so. Und diese Definition von Menschen wird weltweit durchgesetzt. Ich meine, westliche auch natürlich.
Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, weil man muss ja fragen, was das Westliche ist. Der Westen, so wie wir den Westen kennen, beginnt mit einer Explosion des Kolonialismus. Mit Eroberung Amerika, mit Eroberung des Ostens, mit Einflüssen aus China, mit Einflüssen aus Japan, mit Einflüssen aus Amerika und so weiter. Noch früher Kulturen. Das ist eine riesige imperiale Maschine, die da entstanden ist. Da alles das verarbeitet. Was hat der europäische Ursprung? Das ist schwer zu definieren. Und was im Grunde europäische ausmacht, das ist ganz klar, was ist das? Das ist das Technische. Das ist weder Mensch noch das. Im Westen ist die Technik entstanden. Nun gut, entstanden in der Form, aber die Maschinen und vieles kam aus China zum Beispiel ursprünglich. Auch hier entwickelt, aber doch. Und jetzt geht nach China zurück. Ich bin ja ziemlich sicher, dass in China, im chinesischen Raum, die Menschen weitgehend noch technisierter denken als im Westen. Man weiß nicht, welche Kultur, in welchem Ort das alles vorantreibt. Aber ich denke, dass diese Vorantreiben ist Selbstabschaffung. Schauen Sie, Sie sagen den Westen, aber der Westen ist eine Geschichte der Selbstabschaffung. Christentum abgeschafft, alte Traditionen abgeschafft. Nicht von außen, sondern für sich selbst. Der Westen ist so weit erfolgreich gewesen, wie mehr es aufgegeben hat von der eigenen Kultur. Und das Problem der anderen Kulturen, die mit der westlichen Kultur konkurrieren, ist einfach, dass sie Kulturen sind. Dass sie halten an bestimmte Regeln, sie halten bestimmte Traditionen. Der Vorzug vom Westen war Schnelligkeit und Radikalität in der Beseitigung der eigenen Kultur. Was der Westen expansionsfähig gemacht hat, ist gerade das. Und ich denke, dass andere Länder auch diesen Weg gehen. Chinesen gehen sehr schnell diesen Weg, Japaner gehen sehr schnell diesen Weg. Vielleicht sogar schneller als die Europäer.
Aber es gibt einen bestimmten Diskurs, was kann man durch diese westliche Definition, also das, was Sie gesagt haben, jetzt gibt es überhaupt, oder gibt es nicht diesen Unterschied zwischen zum Beispiel China und hier oder westliche, kann man nicht definieren. Aber es gibt einen herrschenden Diskurs, dass Sie auch gesagt haben, diese tierische Definition von Menschen, ja. Dieser Diskurs in anderen Ländern, gibt es auch andere Definitionen von Menschen, ja, und existiert dort und noch, also ist da, aber ist nicht beherrscht in der ganzen Welt, ja. Diese Diskussion wird eigentlich weltweit durchgesetzt. Ich meine westliche, wenn ich sage westliche Kultur oder Globalisierung, meine ich mit diesem Diskurs wird durchgesetzt und dann die anderen Diskurse, die bei anderen Ländern noch existieren, dann wird aufgelöst.
Und im Westen selbst. Der Punkt ist der, dass dieser Diskurs ist nicht, man kann nicht sagen, dass diese Definition des Menschen ist sogar jetzt nicht die herrschende im Westen. Und im Westen her gibt es ja eine christliche Tradition und das und jenes und vieles anderes mehr. Wenn man zum Beispiel chinesische Literatur liest, dann ist da das ganz klar definiert. Das sagt man, was ist besser, 10.000 gebildete Menschen zu erschlagen oder 100.000 zu ernähren? Man sagt, besser 100.000 zu ernähren und 10.000 zu erschlagen. Ja. Also das wird ständig behauptet, dass nur die Grundbedürfnisse sind relevant. Alles, was mit Kultur zu tun hat und so weiter, spielt gar keine Rolle. Das war in chinesischer Kultur, in indischen alten politischen Traktaten, in japanischer viel konsequenter ausgedrückt als in europäischen. Europäische kam das erst mit Hobbes, diese Idee übrigens. Ja? Also dieser Diskurs kommt mit Hobbes, kommt mit vielen, und sehr oft idealistisch christlich gefärbt. Es ist wirklich eine Linie, es ist wirklich ein Diskurs, das setzt wirklich durch, aber ich würde das nicht ausschließlich dem Westen zuschreiben. Ich würde nicht sagen, Westen auf der einen Seite, andere auf der anderen Seite. Ich würde sagen, in jeder Kultur gibt es diese Strömung. Und diese Strömung ist das, was ich versucht habe zu definieren als Imperiale. Ja, also imperiale Blick auf den Menschen ist Blick auf den Menschen als ein physiologisches, tierisches Wesen, das ernährt, gut gehalten, gesund gemacht und so weiter werden muss. Und das ist die Perspektive, mit der viele Menschen sich identifizieren, mit der jeder Mensch sich potenziell identifiziert. Wie wir sagen, jeder Mensch will letztendlich überleben. Das ist eine Ebene, auf der wir, ob im Westen oder Osten, mit dieser Haltung irgendwie einverstanden sind.
Boah, das ist doch letztendlich das Projekt der Aufklärung gewesen, also die ja auch ganz explizit zum Ziel gesetzt hat, den aufgeklärten Egoismus und das Streben nach Selbsterhaltung des Menschen.
Ja, das ist
als höchstes Ziel anzusetzen und alle anderen Werte dem gegenüber abzuwenden.
Ja, wobei die Aufklärung nur in sehr radikaler Form und so konsequent im Grunde nur in England. Wenn man nach Frankreich geht, dann gibt es entweder moralisieren wie bei Rousseau, oder dekonstruktive sozusagen Rückfall ins Primitive, so eine primitive Leidenschaft und so weiter, wie schon bei Diderot, bei Lessant. Also Entfaltung sozusagen der Naturkräfte im Menschen oder Moralisierung, geht man doch weiter nach Deutschland, dann kommt es zu Idealismus vor, dann der Aufklärung ist der Kant und so. Also in dieser konsequenten Position, wahrscheinlich nur in Italien, eingeführt hat und wie Vico, oder eben in England. Und dann wird es ein bisschen schon destabilisiert. Und dann wieder kommt Positivismus des 19. Jahrhunderts und auch weitgehend aus England, also mit Utilitarismus und so weiter. Man muss ja tatsächlich sehen, dass der England lange Zeit im 19. Jahrhundert der Ort war, wo diese Idee, und ich glaube, das hat sicherlich mit britischem Part zu tun, mit einer gewissen Überlegung, wie regiert man ein weltweites Imperium. Und da kommt im 19. Jahrhundert immer wieder dieser Rückzug zum Elementaren, zu Grundbedürfnissen, zur Selbsterhaltung, als die Basis des, der guten Regierung. Ja. Das ist diese Bezug Good Governance. Ja. Wenn man sich fragt, was ist Good Governance? Ja, das ist das, was die Menschen gesund, gut ernährt und sicher macht. Das ist Good Governance. Das ist eine typische Ideologie der britischen Empire. Und wenn man sozusagen schon nach Frankreich und Deutschland geht, da wird es auch viel hysterischer oder viel moralistischer oder viel idealistischer für mich.
Aber was ist denn mit Descartes? Ich meine, also Sie haben jetzt Frankreich auch ausgenommen. Also Descartes ist doch im Grunde genommen sozusagen diese Nullstelle, also wenn Sie eben sagten, dass der Westen sozusagen in der Technik zu sich kommt und dass die Technik letztlich eskaliert in dieser Figur Geltung ohne Bedeutung,
ja.
Und das ist ja im Grunde genommen die Maschinenform.
Ja.
Dann ist ja Descartes, wäre dann sozusagen ein Zeuge, der sozusagen Aufklärung und den Extrem, oder also das Extrem dieser technisierten Geltung ohne Bedeutung in der Maschinenform sozusagen installiert hat, oder nicht? Kann man das?
Das kann man so sehen, aber wenn man das Kartesianische jetzt nimmt, ja, dann ist es interessant, dass er. Bei ihm ist es Dualismus. Ist der Dualismus Subjekt auf der einen Seite und Maschine auf der anderen Seite. Und Subjekt wird traditionell, platonisch, katholisch, transzendent, was mir auch sehr sympathisch ist und was ich eigentlich eher befürworten würde, verstanden. Kommt ja. Und dann geht es sozusagen von Descartes direkt in Kontinentaleuropa zu Idealismus. Direkt. Erlebnis und so weiter. Interessant aber, was passiert mit kartesianischen Ideen, die in der England kommen. Also Locke. Dann wird sofort das Subjektive ins Tierische und Lebendige umgewandelt. Dann wird sozusagen, auf der einen Seite ist es Maschine, auf der anderen Seite ist es Sensitivity und nicht der Gedanke. Und dann kommt der ganze Sensualismus, und Sensualismus ist nichts anderes als die Lehre des Körpers als lebendigen Organismus. Das heißt, man sieht auf der anderen Seite, der Mensch ist eine Maschine, wie bei Descartes, auf der anderen Seite ein sensitiver Körper. Aber das ist ein großer Unterschied zu Descartes. Weil da steht die ganze Problematik nach dem Leben. Wo die Problematik des Lebens stellt sich bei Descartes überhaupt nicht. Und wenn man, weil das Leben ist garantiert durch den Geist. Jetzt wenn man sich fragt, wo in französischer Philosophie die Problematik des Lebens wiederkommt, die Aufklärung, da kommt es aus England. Im Grunde der ganze Problematik des Lebendigen kommt bei Citroën und so weiter durch die Aufnahme des englischen Sensualismus. Und ich denke, dass das Problematik des Lebens sozusagen geschichtlich gesehen, also philosophisch gesehen, stellt sich tatsächlich ein bisschen anders, als Agamben das beschreibt, in der empirizistischen, sensualistischen Übersetzung dessen, was Descartes als Geist versteht. Und dann bekommen wir einen anderen Dualismus. Und dieser Dualismus wirkt nach wie vor. Es ist Dualismus zwischen Maschine auf der anderen Seite, Mensch als Maschine auf der anderen Seite und Lebendigen auf der anderen Seite. Ja, das ist viel moderner. Descartes ist in diesem Sinne immer noch ein hohes Mittelalter, wenn man will. Ja. Ein sehr hohes Mittelalter, aber immer noch hohes Mittelalter.
Ich wollte aber nochmal auf die Grundfigur des Buches zurückkommen, weil die ganze Analyse beruht ja auf bestimmten Prämissen, die man sehr problematisch sind. Das sagen wir so. Erstens mal die Zurückführung des die Annahme eines Naturzustands im Sinne von Hobbes, das kam alles mal. Schon das kann man ja mal darüber nachdenken, ob das so einfach hinzunehmen ist. Und dann die scharfe Gegenübersetzung des Gesetzes, des menschlichen Gesetzes, dass nur Gesetz ist Kraft in Kraftsetzung durch den Stärksten.
Mhm, ja.
Und das ist ja auch, das sieht ab von jeder Möglichkeit eines Naturrechts, also eines von Natur ausgerechten,
ja,
und so weiter, ist natürlich sehr modern gedacht. Aber wenn man das naturrechtliche Element oder die Idee der Gerechtigkeit so vollständig suspendiert, dann hat das zum Beispiel die Konsequenz, dass einem ja fast jede Kritikmöglichkeit abhanden kommt. Wie kann man dann noch sprechen von, welche Bedeutung hat das, zu reden von Rassismus, von Faschismus, von Imperialen und so weiter. Das sind dann Worte, die noch diese Aura des Kritischen behalten. Aber wo ist der kritische Stachel?
Nein, gibt es nicht.
Und so frage ich mich auch, das hat so einen kritischen Appeal irgendwo, aber worauf läuft das hin? Es sind keine Alternativen.
Nein, es gibt keine Alternativen. Auf der intellektuellen Ebene. Sicherlich, Agamben ist sozusagen insofern radikal was an.
Hat er als Marxist angefangen?
Ja, er hat als Gramschist angefangen. Ja, das ist ganz klar. Das ist sozusagen diese nietzscheanische, marxistische Wende, die dahinter steckt, dass sozusagen diese Überzeugung für den italienischen, sozusagen postfaschistischen Marxismus, ja, wie von Gramsci, dass sozusagen der Stärkere hat immer recht und wir sollen es sagen. Also der sozusagen das Kritische ist ein Appell an die Gleichgesinnten, sozusagen, stärker zu sein als die Feinde. Jetzt, letztendlich ist es sozusagen eine leninistisch, gramschistisch, so denken. Ja? Das heißt, wir haben Recht. Wir können es nicht beweisen, aber wir sollen es durchsetzen. Ja. Wenn wir das nicht durchgesetzt haben, dann war die Analyse falsch. Also das ist einfach. Ja. Das, wie sagt ja Lenin, ja. Also dass die nicht richtig gedacht haben, das ist schon bewiesen, was sie damit verloren haben. Also damit beschäftigen wir uns gar nicht. Ja. Und verlieren keine Zeit, ja, das zu widerlegen. Beschäftigen wir uns nur mit Positionen, die noch keine historische Chance hatten, sie durchzusetzen. Und schauen wir von diesen, welche einen Sieg versprechen könnten, welche nicht. Ja. Das ist eine ganz klare Analyse. Das Kriterium der Theorie ist die Praxis, ja, sagt Lenin. Ja. Und das ist genauso das ist genauso Gramsci. Ja? Das sagt auch, das Kriterium der Theorie ist Definitionsmacht. Ja? Das ist die berühmte. Also wenn ich ein gewisser theoretisch-praktischer Komplex, ja, wie das heißt, durchsetzen kann, dann bekomme ich, was er Souveränität nennt. Ja. Das ist diese berühmte Gramsci'sche Definitionskraft. Ja. Das heißt, ich bekomme in der Gesellschaft eine Machtposition, die mir erlaubt, die Belange dieser Gesellschaft zu definieren und sagen, das ist richtig, das ist nicht richtig, die Gesellschaft will das, das ist Ausnahmefall, das ist Regelfall. Also ich bekomme diese Position der Macht. Und wenn ich diese nicht bekommen habe, dann sind meine Analysen vielleicht nicht falsch, aber irrelevant. Und wenn ich diese Position nie bekomme, sind sie falsch. Ja? Weil nur die sind gut, die mir diesen Sieg und Definitionsmoment verlaufen. Was aber, zu Naturrecht, in ihrem Sinne zu sagen, dieser theologische Naturrecht war schon theologisch-politisch interpretiert von Carl Schmitt als die Souveränität Gottes. Ja, das heißt, die Natur hat nur deswegen Gerechtigkeit, weil Gott allmächtig ist. Das heißt, durch seine Allmacht, das heißt, dadurch, dass seine Macht jeder natürliche übersteigt, kann er die kosmische, also Naturgerechtigkeit diktieren. An dem Moment, an dem wir sagen, dass die, und das bedeutet nichts anderes, als dass Gesetz und Souveränität mit der Macht immer, auch theologisch gesehen, identisch sind. Wenn man aber sagt, Gott ist nicht allmächtig, dann muss man in der Natur eine Macht suchen, die andere Mächte übermächtigt. Ja, wie Nietzscheanisch gesehen. Und die ist auch im Recht. Sie ist im Recht, weil sie das Recht durchsetzt. Das Recht ist nicht zu denken, ohne dass diese Kraft, eine solche Kraft sich finden ließe, die dieses Gesetz auch durchsetzt.
Das ist ja auch die Struktur aller Bücher über Biopolitik, dass sie letztendlich affirmativ sind. Also bei Foucault ist es so, ja. Bei Negri ist es auch so, die werden immer gelesen auf der Suche nach kritischem Potenzial.
Sind dafür massiv.
Und dann am Ende kommt raus, dass sie das eigentlich alles ganz toll finden.
Ja, die sind absolut informativ. Das ist sozusagen das biopolitische Denken, ist das affirmative Denken schlechthin. Nur,
im nietzscheanischen Sinne.
Nur die wollen selbst der Herr der Macht sein und nicht der Gegner.
Nein, ich meine, bei Foucault noch nicht so sehr.
Na schon, doch. Allmählich. Aber am Ende, wo er gerade zur Biopolitik kommt, ja, ist es so 100%. Wo er immer noch institutionelle Kritik macht, also wo die kritische Instanz, sagen wir, Ideologie ist, Sprache, ja, kritische Instanz sich lässt dann die Sprache. Dann ist er immer noch kritisch. Wo aber er im Grunde sagt, die Instanz der Kritik ist nicht die Sprache, sondern das Leben. Das ist total affirmativ. Damit hat das auch zu tun, das, was, glaube ich, man oft übersieht bei Adorno und affirmative Komponente. Bei Adorno und Benjamin. Benjamin ist ganz klar. Bei Adorno ist es nicht so klar, und trotzdem, wo er kommt darauf, über das einfache Leben, das geschundene Leben, ja sicherlich, aber das einfache Leben zu sprechen, ist er sofort affirmativ.
Naja, aber er sucht doch schon eine Position der Dissidenz innerhalb dieses Affirmativen. Also da unterscheiden sich dann Adorno und Benjamin schon noch stark von Foucault und Negri und
Agamben. Ja, aber es gibt sehr, sehr starkes, sehr, sehr starke affirmative Seite, weil das ist etwas, was nie in Frage gestellt wird. Nirgendwo in Adorno wird alles in Frage gestellt, alle Ungewissen gestellt, alles nicht gibt. Aber die Idee des einfachen Lebens und des einfachen Glücks, ja, das dieses Leben sozusagen anspricht, wird nie in Frage gestellt. Das ist nie in Frage gestellte Ausgangspunkt für jeder andere.
Es ist aber immer ein geschädigtes, einfaches Glück. Also es ist nicht dieses fitte, gut aussehende, apollinische.
Nein, aber dieses Glück als solches ist nicht in Frage gestellt. Er würde nie sagen, wie jemand gesagt hat, viele andere sagen würden, wie meinetwegen mal Lebensstandard. In diesem Sinne ist Adorno so sehr nicht avantgardist. Ja, so. Weil man ehrlich sagen würde, mich interessiert das Glück nicht. Ja. Ich möchte nicht das glücklich sein oder lebendig sein, ich möchte alle die Wahrheit. Ja. Und wenn ich die Wahrheit nicht bekomme, dann alles andere ist mir egal, ob ich glücklich bin oder nicht.
Aber es ist ein Glück, was ich nie als Glück zeigen darf. Also das muss ich eigentlich immer als Unglück präsentieren.
Ja, äußerlich präsentieren als Unglück. Aber als Bezugspunkt ist dieses Glück immer positiv gesetzt. Das heißt, er verzichtet niemals, also dialektisch, also zwar negativ und dialektisch und so, klingt ja wunderbar, aber er lässt ja nicht zu, ihm jemandem zu sagen, also dein Glück interessiert mir gar nicht. Ich bin eben glücklich im Unglück, weil ich dein Glück, überhaupt Glück, Lebensglück, nie nicht benötige. Ja, ich benötige was ganz anderes. Zum Beispiel, ich weiß nicht was, eben Schwarzkopf oder was auch immer. Das macht mich zwar nicht glücklich, aber das ist mir lieber. So eine Geschichte lässt er einfach nicht zu. Er besteht darauf, dass es so etwas gibt, was ein einfaches, lebendiges Glück lässt sich nicht darstellen, lässt sich nicht verwirklichen, zeigt sich nicht, aber ist der höchste Wert. Und dieser höchste Wert gibt die Möglichkeit, alles andere zu kritisieren, ist aber nicht kritisierbar, nie in Frage gestellt. Und in diesem Sinne, alles, was an ein einfaches Leben appelliert, ist affirmativ auf einen gewissen Punkt, vielleicht auch aus der sublimen Form, aber immer affirmativ.
Es kann ja nicht anders sein, weil es diese Differenz braucht zwischen dem Kritisierten und diesem Punkt aus, möglichst absolut. Dem, was man sieht, und der darf nicht bewegt werden, der darf nicht selbst in die Kritik mit hineingezogen werden.
Ja, absolut. Das ist das gleiche mit Derrida. Die ganze affirmative Seite kommt hier auch jetzt. Das war Dekonstruktion, 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 Dekonstruktion. Und was kriegen wir jetzt? Ja, in den letzten allen Schriften, ja, die Schrift über die Religion und so weiter. Immer, du hast mich versprechen gegeben und jetzt will ich das kriegen. Ja, das ist es. Mir wurde versprochen, allgemeine Gerechtigkeit, also bitteschön. Ich kann auch warten. Ich kann auch warten, ich kann auch 10.000 Jahre warten, ich kann unendlich warten, ich kann über die Zeit hinaus warten, aber was versprochen, muss geliefert werden. Das ist wirklich das Jüdische. Ja? Das ist so eine, ja, das ist was Shakespeare thematisiert, ja, in diesem Traum, dort der Juden von Venedig und so weiter. Also, was ausgehandelt und offiziell versprochen wurde, beglaubigt und unterschrieben, muss irgendwann geliefert werden. Diese Juden sagen auch, ich kann sehr lange Zeit warten, aber irgendwann muss es doch geliefert werden, weil es war versprochen, unterschrieben, offiziell angekündigt, in, ja, in gesetzlicher Form und muss irgendwann doch erfüllt werden. Und das ist eben dieser, was auch nicht in Frage gestellt wird. Also da kann auch niemand kommen und sagen, zwar versprochen, aber entschuldige, das war leider sozusagen ein falsches Versprechen. Also vergessen wir das. Er sagt, nein, das vergessen wir nicht.
Haben Sie schon gesagt, inwiefern Sie nicht einverstanden sind? Sie haben am Anfang angekündigt, Sie sind gar nicht einverstanden.
Ja. Das geht ein bisschen zu weit, ja, wahrscheinlich. Ich kann das noch andeuten, ja, ich kann das noch andeuten. Es ist so, dass wenn man, also leben, nicht leben und so weiter und so fort, ja, also wie funktioniert die Unterscheidung überhaupt? Also wie kann man das Lebendige vom Nicht-Lebendigen unterscheiden? Das ist die Frage. Und es ist mehr oder weniger klar, dass die einzige Möglichkeit zur Unterscheidung, wenn man technische Möglichkeiten, die Simulation und so weiter, sehr, sehr radikal denkt, nicht so wie die tatsächlichen Zahlen, aber denkt sehr, sehr radikal, unser alles Lebendige kann potenziell simuliert werden. Ja? Wir können Maschinen bauen wie die Menschen, also Starship Troopers sozusagen. Nehmen wir sozusagen perfekte Blade Runner-Geschichte. Dann, was bleibt hier als Unterscheidung? Als Unterscheidung bleibt nur ein Narrativ. Das heißt, die Erzählung oder die Dokumentation einer Genese als natürlich oder als künstlich und technisch. Wenn man zum Beispiel einen Film ansieht, wie Blade Runner und so weiter, dann merkt man es sofort. Ja. Diese ganzen Replikanten bekommen eine falsche Dokumentation, ja, eine falsche Lebensgeschichte, die sie ausweisen als diejenigen, die normal geboren sind, natürlich. Aber irgendwo in Archiven gibt es ja eine Dokumentation darüber, dass sie eigentlich künstlich hergestellt worden sind. Das ist der einzige Unterscheidung, ist eine narrative Unterscheidung. Es geht darum, was jenseits des Aussehens, jenseits der Präsentation, jenseits aller feststellbaren Unterschiede zwischen Technik und Lebendigen, darüber erzählt wird. Das heißt, die Unterscheidung zwischen Leben und Technik ist eine narrative Unterscheidung. Also es sind Unterscheidungen im Narrativ. Und das ist etwas, was de facto George Agamben auch macht. Er erzählt uns Geschichten darüber, wie das Leben entstanden ist als Leben. Von den Griechen her, von den Römern her, von daher und von daher, ohne den Status dieses Narrativs als Narrativs genügend zu reflektieren. Das heißt, er appelliert an unsere Bereitschaft, eine gewisse Erzählung zuzustimmen. Er erzählt ein Mythos. Es ist nicht ein Mythos der Entstehung des Menschen, wie früher, sondern es ist ein Mythos der Entstehung des Begriffs des Lebens. Aber dieser Mythos im Grunde wiederholt, der Mythos der Entstehung des Menschen, erzählt es noch einmal. Und was mich interessieren würde, ist die Analyse dieser Narration selbst. Das heißt, was ist die Narration, Narrativ der Genesis, was ist der Narrativ der Entstehung, der Schöpfung, wie, auf welche Weise entstehen die narrative Differenz in der Erzählung des technischen oder des technischen Ursprungs und des natürlichen Ursprungs. Und wenn man sein Narrativ in diesem Sinne untersucht, dann kommt man auf die Fragen, die er irgendwie strukturell ausschließt. Sozusagen kritisiert Foucault, kritisiert Derrida und so weiter. Aber die Frage ist so, stellt sich so, wie ist das mit dem Narrativ? Ist der Narrativ selbst natürlich? Ja? Oder Effekt einer technischen und mechanischen Angelegenheit? Und das ist genau das, was die tiefe Frage, die Derrida stellen. Das heißt, das Narrative selbst, wie kann der Narrativ das Leben begründen und über Leben erzählen und den Sprung, Ursprung des Lebens aufzeigen, wenn die Sprache eine mechanische ist, also an sich ein Regelwerk und an sich eine Konvention und an sich eine Technik. Dann benutze ich eine Technik der Erzählung, um etwas Lebendiges oder Genesis des Lebendigen als Lebendiges zu beschreiben. Und was er tut, er schwankt ständig, ohne das zuzugeben, zwischen diesen zwei Verständnissen der Sprache. Weil es geht, wenn man Unterscheidung zwischen technischen und lebendigen ist eine reine narrative und sprachliche Unterscheidung. Es ist nicht etwas, was man sehen kann, erleben kann und so weiter. Es ist nur etwas, was man erzählt. Und dann kommt es zu der Frage, inwieweit ist die Sprache selbst lebendig? Und inwieweit ist die Sprache selbst eine Mechanik? Und er schwamm ständig, zum Teil denkt er wie Heidegger, letztendlich, dass die Sprache Physis ist. Ja, de facto ja. Wenn er sagt, die Griechen, es ist genau heideggerianisch gedacht, die Griechen unterscheiden zwischen Bios und Toe. Diese Unterscheidung ist also sprachlich naturgegeben, liegt in der Natur der Sprache. Und bei der Erzeugung der Unterscheidung zwischen Lebendigem und Nichtlebendigem wiederholt sich vor Ursprung her bis heute. Und zwar bis Bestimmung von KZ in Deutschland, bis Bestimmung im Wert. Das heißt, wir haben einen natürlichen Ursprung der Sprache in einer Ambivalenz, die in der Sprache selbst von der Natur her gegeben ist. Und diese Natur der Sprache wiederholt sich ständig in der Natur des Lebendigen und bei der Bestimmung dieser Natur. Ja? So wird aber die Sprache selbst, in der das Buch geschrieben ist, von Anfang an als natürliche verstanden, im Sinne von früher Heidegger, sogar nicht der spätere. Die ganze spätere Kritik, die uns sagt, dass das alles eine Mechanik ist, Konvention, Maschine und so weiter, dass die Sprache selbst Technik ist, das ist alles nicht, kommt ja zwar immer wieder als Möglichkeit, als Entfremdung oder so. Aber immer schwankt er. Und letztendlich würde ich sagen, seine Bestimmung der Sprache ist Bestimmung der Sprache ist lebendige Sprache. Und wenn ich gefragt würde, warum denkt er, dass so etwas wie ein einfaches Leben überhaupt einfach gibt, er denkt das, weil er denkt, dass die Sprache als Sprache, lebendige Sprache einfach gibt. Und er schreibt in dieser Sprache. Und da er in dieser Sprache schreibt, kann er wissen und unmittelbar erleben, unmittelbar zeigen, was das lebendig ist. Weil die Sprache ist lebendig. Weil sie ist von Anfang an so angelegt, dass wenn man sie benutzt, dann macht sie diesen Unterschied und auf diese und nicht anderer Weise. Ja, das ist so eine, wie ein Tier, ja, das sozusagen sich so verhält und nicht anders verhält. Und nicht eine Maschine, die auch anders programmiert werden kann.
Hat er diese Dualität von Lebendigkeit und Technik technischer Sprache?
Nein, er hat nicht Lebendigkeit, sondern er beginnt damit, dass er sagt, das menschliche Leben wird durch die Sprache zweierlei definiert, als Bios und als Soul. Und immer, wenn wir in eine Richtung gehen, technisieren wir das. Und immer, wenn wir in eine andere Richtung gehen, detechnisieren wir das. Und immer befinden wir uns in der Spannung zwischen diesen Grundbestimmungen des Verständnisses des Lebens. Aber warum ja? Hat uns schon mehrmals Levi-Strauss und viele andere gedacht, dass es keine Notwendigkeit gibt, bestimmte Sprachstrukturen durch die ganze Geschichte zu wiederholen. Ja, das war die Idee von Heidegger, dass die Sprache einheitlich ist, lebendig ist, geboren wurde in Griechenland und seitdem lebt nach wie vor. Und wenn wir sie fragen, was sie über unsere Konzession denkt, dann sagt sie schon was sozusagen.